Wollen 1. Buch Mose aufschlagen, Kapitel 3. Es geht heute um ein Thema, ein aktuelles Thema. Das Überthema heißt Kultur. Kultur heißt Sitten, Gepflogenheiten. Es gibt ja eine Wohnkultur, es gibt eine Esskultur, es gibt eine Kleidungskultur, es gibt Kunst, Musik, bildnerische Kunst. Alles das fasst man zusammen mit dem Überblick, Überbegriff Kultur. Heute Morgen möchte ich ein Thema mit uns besprechen und auch lesen, einige Texte zum Thema Kleidungskultur. Viele Christen denken sehr weltlich in Sachen Kultur, habe ich festgestellt. Und in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts gab es ja einen Wandel in der Kultur. In Europa, da war das, die Kultur war geprägt vom Christentum in Europa. Aber in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts hat man begonnen, diese ganze christliche Kultur zu hinterfragen und ganz bewusst eine gegengöttliche Kultur einzuführen. Das wurde besonders ersichtlich in Frage der Musik und auch in Fragen der Kleidung, sodass in den letzten 50 Jahren viel, viel Diskussionen entstanden sind über diese Thematik Musik und Kleidung, auch unter Christen. Und ich denke, es ist wichtig, dass auch Christen, auch wir, sprechen. Wir müssen sprechen über diese Themen. Wenn wir nicht sprechen, werden wir mit der Zeit mehr und mehr eine weltliche Kultur übernehmen. Das ist ganz notgedrungenermaßen so. Entweder wir horchen auf die Schrift und wir sprechen darüber und richten uns nach der Schrift aus, oder wir werden geprägt von unserer Umwelt. Wir haben gestern Abend mit den Jugendlichen gerade sehr viel über das Thema gesprochen, dass wir heutzutage sehr stark geprägt werden. Und dass uns eine Meinung aufgezwungen wird. Die Geschichte der Gemeinde Jesu hat sich bis ins 20. Jahrhundert daran gehalten, dass es eine relativ gleichmäßige Kultur in Sachen Kleidung gab. Zum Beispiel, wir werden da noch drauf eingehen, zum Beispiel war klar, dass es Männerkleidung gibt und Frauenkleidung. Das war über die Jahrhunderte hinweg immer klar. Erst in den letzten, weiß nicht, 60, 70, 80 Jahren, je nachdem, wann man das ansetzt, gibt es Diskussionen. Heute ist es deshalb nicht mehr klar, weil die Emanzipationsbewegung und die Frauenrechtler und die Homosexuellen diesen Unterschied zwischen Mann und Frau und auch zwischen männlicher Erscheinung und fraulicher Erscheinung abgeschafft haben oder abschaffen wollen. Was als Frauenkleider und was als Männerkleider gilt, wird heute von den antichristlichen und antigöttlichen Bewegungen bestimmt. Und wir als Christen sollen uns fragen, ob es vor Gott richtig ist, dass wir uns hauptsächlich von Homosexuellen und Feministen diktieren lassen, wie wir zu leben haben, wie wir uns kleiden, welche Musik wir anhören, überhaupt wie wir unsere Kultur gestalten. Und wie die weitere Entwicklung gezeigt hat, haben die Frauenrechtler und auch die Homosexuellen noch viel mehr vor. Sie wollen eine noch viel gründlichere Neuerung einführen, nämlich sie wollen sämtliche Unterschiede zwischen männlich und fraulich abschaffen. Da gibt es eine neue Bewegung, heißt Gender Mainstream. Sie haben sicher schon davon gehört. Kommt das sehr deutlich zum Ausdruck, dass es soll nicht mehr männlich und weiblich geben. In heidnischen Kulturen, wenn wir ein bisschen zurückblicken, in heidnischen Kulturen haben sich die Menschen in Sachen Kleidung von Gottes Geboten entfernt. Zum Beispiel schon in sehr frühen Kulturen, wie in Ägypten, stellt man fest, dass besonders Frauen aus den gehobenen Schichten sich entblößten. In Afrika waren es auch die unteren Schichten, die primitiven Menschen, die von der animistischen Religion geprägt waren und vom Okkultismus. Aber das Christentum und das Judentum hat bewirkt, dass die Frauen und die Männer sich züchtig kleideten. Auch der Islam übrigens, der ja auf jüdische Wurzeln zurückgeht und auch zum Teil auf christliche Wurzeln zurückgeht. Aber im 20. Jahrhundert, wie ich gesagt habe, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann eine Kultur im christlichen Europa, die anfing, die Menschen wieder zu entblößen. Und heute beginnen sich sogar in christlichen Kreisen Menschen, vor allem jüngere Menschen, aber auch sogar schon ältere, entsprechend locker zu kleiden, zuerst im privaten Raum und dann auch in der Öffentlichkeit mehr und mehr. Es wird immer mehr, merkt man, dass wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht und auch in die christlichen Gemeinden geht, dann merkt man das. Aus diesem Grunde möchte ich heute mit uns einige Punkte aus der Bibel anschauen. Was sagt eigentlich die Bibel? Was steht wirklich geschrieben zu diesem Thema? Ich habe hier 7 Punkte. Erstens, die Tatsache, dass wir uns kleiden, kommt von Gott. 1. Mose 3 lesen wir, oder ich möchte so machen, 1. Mose 2, letzter Vers, lesen wir, sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. In 1. Mose 3, Vers 7 lesen wir, nach dem Sündenfall, und ihre beiden Augen wurden geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze, das heißt hüftdeckende Umgürtungen. Also das Wort, das hier im Hebräischen steht, heißt Gürtel, bisschen breitere Gürtel. In Vers 21 lesen wir dann, Kapitel 3, Vers 21, und Jahwe, Gott, machte dem Menschen und seiner Frau Leibröcke von Häuten oder von Fellen und er bekleidete sie. Also, was wir hier feststellen, ist, dass die Tatsache, dass Menschen überhaupt sich bekleiden seit dem Sündenfall, die kommt von Gott. Der Mensch zeigt damit, dass er nicht mehr unschuldig ist. Vor dem Sündenfall war der Mensch unschuldig, aber nach dem Sündenfall trägt er Schuld und er verbirgt sich. Er verbirgt sich vor Gott und er verbirgt sich voreinander. Und er bekommt ein Schamgefühl und das war gut so. Würde der Mensch jetzt nach dem Sündenfall das wieder ablegen, dann würde er rebellieren und sagen, ich bin nicht schuldig. Und es gibt keinen Sündenfall. Also das war der erste Punkt. Die Tatsache, dass wir uns kleiden, kommt von Gott. Und dabei ist wichtig zu erkennen, dass die Kleidung, die sich die Menschen selber machten, diese Gürtel, die hat Gott nicht geachtet als Kleidung, sondern er machte ihnen Leibröcke von Fellen und er bekleidete sie. Das heißt, Gott hat vorher gesagt, sie sind unbekleidet. Trotz ihrer Gürtel, die sie da anhatten, aus Feigenblättern, hat er immer noch das erachtet als unbekleidet. Also Gott bekleidete sie mit Leibröcken. Übrigens, das Wort, das hier steht, ist ein Mantel. Ein Mantel, der geht von oben, von den Schultern bis zum Boden. Das ist das Wort, das auch oft vorkommt in der Bibel an späteren Stellen. Zweiter Punkt. Kleidung ist zur Bedeckung der Scham. Schambewusstsein oder Schamempfinden ist das Bedürfnis, uns an gewissen Stellen zu schützen, so stark, als ob unser Leben bedroht wäre. Nacktheit oder teilweise Nacktheit ist schändlich in den Augen Gottes und verachtenswürdig und Gott nicht wohlgefällig seit dem Sündenfall. Dazu einige Bibelstellen jetzt, ich lese Ihnen vor, Klagelieder 1, Vers 8, Jerusalem hat schwer gesündigt, darum ist sie wie eine Unreine geworden. Alle, die sie ehrten, verachten sie, weil sie ihre Blöße gesehen haben. Achten Sie drauf, das Wort verachten und Blöße. Alle verachten sie, weil sie ihre Blöße gesehen haben. Also das Sehen der Blöße drückt Verachtung aus. Und das zeigen der Blöße natürlich auch. Offenbarung 16, Vers 15. Selig, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht als Entblößter umhergehe und man seine Scham sehe. Etwas, wofür man sich schämen sollte. Also Blöße zu zeigen, ist etwas, wofür man sich schämen sollte. Jesaja 47, Vers 3, da heißt es am Ende des Verses, aufgedeckt werde deine Blöße, ja gesehen werde deine Schande. Beachten Sie die Verbindung zwischen Blöße und Schande. Die Schrift achtet es als eine Schande, die Blöße zu zeigen oder gesehen zu werden. Nahum 3, Vers 5. Nahum 3, Vers 5. Siehe, ich will an dich, spricht der Herr der Heerscharen. Ich werde deine Säume aufdecken bis über dein Gesicht und werde die Völker deine Blöße sehen lassen und die Königreiche deine Schande. Sie haben dieselbe Verbindung wie vorher. Blöße, Schande. Die Schrift achtet es als das Gezeigtwerden der Blöße als Schande. Habakuk 2, Vers 15 und 16. Wehe dem, der anderen zu trinken gibt und sie trunken macht, um sich ihre Blöße anzuschauen. Es wird ein Gericht ausgesprochen über dem, der einen anderen Menschen die Blöße aufdeckt, um sie anzuschauen. Wehe dem Menschen. Du hast, und da heißt es weiter, Habakuk 2, Vers 16, du hast an Schande dich gesättigt, anstatt an Ehre. Du hast an Schande dich gesättigt. Also Aufdecken der Blöße und Schande. Wieder diese Verbindung, die merken wir uns. In der Gegenwart Gottes war es sogar eine Schande, alleine die Unterschenkel der Priester entblößt zu zeigen. Ich lese 2. Mose 20, Vers 26. 2. Mose 20, Vers 26. Du sollst nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, damit nicht deine Blöße an ihm aufgedeckt werde. Es ging darum, dass der Priester, wenn er eine hohe Stufe steigen würde, würde man einen Teil seiner Unterschenkel sehen, die entblößt waren. Und das wäre eine Schande, deshalb sollte es keine Stufen geben dort im israelitischen Tempel. 2. Mose 28, Vers 42. Deshalb wird hier eine Anordnung gegeben für den Priester. 2. Mose 28, Vers 42. Mache ihnen Beinkleider aus Leinen, wir würden sagen Hosen, aus Leinen, um das Fleisch der Blöße zu bedecken, von den Hüften bis an die Schenkel sollen sie reichen. Von den Hüften bis an die Unterschenkel heißt es. Also, wir würden sagen, Unterhosen, lange Unterhosen, ja, hatte der Priester, damit man ja nicht seine Blöße sieht in der Gegenwart Gottes. Das wäre eine schreckliche Schande. Kleidung ist also zur Bedeckung der Scham. Und es ist interessant, ich habe mir die Mühe gemacht und habe mal angefangen, weil mich das Thema sehr interessiert hat, was sagt eigentlich die Bibel über Kleidung. Da habe ich angefangen zu studieren und habe viele Bibelstellen. Und dann wurde das so viel, dass ich gesagt habe, ich schaffe es gar nicht. Die Bibel hat dermaßen viel zu sagen über Kleidung, dass man fast nicht fertig wird vor lauter Bibelstellen. Also das jetzt hier über die... Das ist der zweite Punkt, Kleidung ist zur Bedeckung der Scham. Dritter Punkt, Kleidung ist nicht nur zum Schutz vor Kälte, sondern auch zum Schutz vor anderen Menschen. Sie ist zur Wahrung der Würde, der Geschlechtlichkeit und der Heiligkeit der Ehe. Gerade deshalb gibt es ja nach dem Sündenfall das Schamempfinden, weil nach dem Sündenfall der Mensch in Gefahr steht. Die Gefahr, entehrt zu werden, die Gefahr, verführt zu werden, die Gefahr der Gewalt, Zerstörung der Geschlechtlichkeit und vor allem der Heiligkeit der Geschlechtlichkeit, für die Ehe gedacht ist. Und damit auch Zerstörung der Familie. Man spricht, ein Mädchen wird verunehrt. Verunehrt, das heißt, die Ehre wurde ihr genommen. wenn man sich geschlechtlich vergangen hat an ihr. Genau das sehen wir wieder, die Verbindung Ehre und Schande. Ehre ist es, keusch in die Ehe zu gehen und rein in die Ehe zu gehen. Eine Schande ist es, wenn hier schon etwas geschehen ist in der Vergangenheit. 1. Mose 9, Vers 22 und 23. 1. Mose 9, Vers 22 und 23. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters. Und er kommt dann hinaus und meldet das den Brüdern. Und dann heißt es, dann nahm Sem und Japhet das Obergewand und legten es beide auf ihre Schultern und gingen rückwärts und bedeckten die Blöße ihres Vaters, ihre Angesichter rückwärts gewandt, und sie sahen die Blöße ihres Vaters nicht. Es wird hier betont, dass die zwei Söhne, Japhet und Sem, gehen so, sie wissen, da liegt der Vater und wir dürfen ihn nicht sehen. Sie gehen also verkehrt. Jeder nimmt einen Teil von der Decke, gehen verkehrt und legen, ohne zu schauen, die Decke auf den Vater, dass sie ja nicht die Blöße des Vaters sehen. 3. Mose 18, Vers 6 bis 9. 3. Mose 18, Vers 6. Kein Mensch soll sich irgendeiner seiner Blutsverwandten nahen, um die Blöße aufzudecken. Ich bin Jahwe. Die Blöße deines Vaters und die Blöße deiner Mutter sollst du nicht aufdecken. Sie ist deine Mutter und du sollst ihre Blöße nicht aufdecken. Vers 9. Die Blöße deiner Schwester, ihre Blöße sollst du nicht aufdecken. Gerade in der Familie ist es ja so, wo man auf engem Raum lebte in Israel und man hat oft in Zelten gewohnt, man hatte nicht so Privatkammern wie wir vielleicht heute. Gerade da war es umso mehr wichtig, dass ganz penibel darauf geachtet wurde, die Blöße der Verwandten nicht zu sehen. Die Kinder sollten nicht die Blöße der Eltern sehen und die Geschwister nicht die Blöße der Geschwister sehen. Überhaupt sollte man nicht die Blöße eines anderen Menschen sehen, aber gerade in der Familie ist es besonders wichtig, weil man dort auf engem Raum lebt. 3. Mose 20, Vers 17. 3. Mose 20, Vers 17. Wenn ein Mann seine Schwester nimmt, die Tochter seines Vaters oder die Tochter seiner Mutter, und er sieht ihre Blöße und sie sieht seine Blöße, das ist eine Schande und sie sollen ausgerottet werden vor den Augen der Kinder ihres Volkes. Er hat die Blöße seiner Schwester aufgedeckt. Er soll seine Ungerechtigkeit tragen. Ganz ernstes Wort. Todesstrafe auf Aufdecken der Blöße. 4. Punkt. Es gibt Kleidung, die keine ist. Das heißt, eine Kleidung, von der Gott sagt, dass sie ungeziemend und ungenügend ist. Das haben wir schon gelesen. In 1. Mose 3, Vers 7 haben sie sich selber Kleidung gemacht, Gurte aus Feigenblättern. Und in Vers 21, in Kapitel 3, haben wir gelesen, der Herr machte dem Menschen und seiner Frau Leibröcke von Häuten und Fellen und bedeckte sie, also waren sie vorher bekleidete sie, also waren sie vorher unbekleidet. Trotz ihrer Schürze waren sie unbekleidet. Gott hat also die Schürze nicht als Kleidung geachtet. Das heißt, wir können daraus lernen, es gibt Kleidung, die Gott nicht als Kleidung erachtet. Es gibt Kleidungsstücke, wo die Menschen vielleicht sagen würden, das ist, ich habe ja ein Kleidungsstück um. Und Gott sagt, nein, du giltst wie unbekleidet. Junge Menschen soll sich das ganz besonders bewusst machen, denn ich habe gemerkt, dass oft junge Menschen zu wenig sich Gedanken gemacht haben, vielleicht auch zu wenig unterwiesen sind in dieser Sache oder zu stark von der Weltlichkeit von rundherum beeinflusst sind in dieser Sache. Jungen Menschen sei gesagt, bedenke, wie du dich kleidest. Eines Tages wirst du Kinder haben und wie willst du sie prägen? Wenn die kleine Tochter in Minirock herumläuft, dann fördert man in ihr das Empfinden für Minirock ist normal. Dasselbe gilt für weit ausgeschnittene Blusen und T-Shirts und so weiter. Ich brauche mich da nicht in Einzelheiten verlieren. Dass Menschen bekleidet werden konnten, kostete dem Herrn viel. Tiere mussten geschlachtet werden. Die ersten Tiere vielleicht, die getötet wurden überhaupt in dieser Welt, waren nach dem Sündenfall diese Tiere, aus denen Gott Felle machte für Adam und Eva. Es hat ihm viel gekostet. Und es hat dem Herrn noch viel mehr gekostet, uns geistlich zu bekleiden. Das Thema Kleidung hat ja auch einen Symbolwert. In der Bibel ist so, dass im Neuen Testament wird das Kleid Jesu Christi, das wir in ihm haben, auch eben ein Kleid genannt. Zum Beispiel in Galater 3, Vers 27, ihr habt Christus angezogen. Das heißt, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, vorher ist er bloß, seine Sünde ist aufgedeckt und jetzt kommt der Herr Jesus und er darf jetzt den Herrn Jesus anziehen. Sagt, der Herr Jesus ist jetzt meine Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck- und Ehrenkleid. Damit werde ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Galater 3, Vers 27, ihr habt Christus angezogen. Jesaja 61, Vers 10, hoch erfreue ich mich in dem Herrn. Meine Seele soll frohlocken in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils. Den Mantel der Gerechtigkeit hat er mir umgetan. Er steht übrigens nicht da, den Minirock der Gerechtigkeit hat er mir umgetan. Nein, den Mantel der Gerechtigkeit. Jetzt bin ich vor Gott bekleidet, wirklich bekleidet, mit der Gerechtigkeit Jesu Christi. Allein an dieser Bildersprache merken wir, wie wichtig Kleidung ist. Ich komme zum fünften Punkt. Die Bibel macht klar, Kleider machen Aussagen. Sich kleiden und sich zu schmücken ist wohlgefällig dem Herrn. Und zusätzlich ist das, was ich anziehe, bringt eine Aussage mit sich. Es sagt etwas aus. Zum einen, meine Kleider sagen aus, wer ich bin und was ich von mir selber halte. Oder ob ich überhaupt etwas von mir halte oder ob ich eben nichts halte von mir. Kleider sind immer Träger einer Botschaft. Wir Menschen sind aus Gottes Hand hervorgegangen. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen und Gott wollte, dass seit dem Sündenfall wir uns bekleiden, weil wir nicht ein wertloses Ding sind. Als was verstehe ich mich? Durch meine Kleidung zeige ich, als was ich mich verstehe. Als Leib oder mehr als Leib? Bin ich nur einfach ein Körper oder bin ich mehr als ein Körper? Bin ich eine Persönlichkeit? Manche kleiden sich in einer solchen Weise, dass sie damit sagen, ich bin nur Körper. Und sie betreiben in erster Linie Körperpflege, aber keine Geistespflege. Andere kleiden sich so, dass man merkt, hier sind nicht die Kleider das Wichtigste, sondern das Innere ist das Wichtigste. Und das Auge wird gelenkt auf das Innere. Wissen Sie, das, was nicht bekleidet ist, darauf fallen die Augen der Menschen. Das, was nicht, Sie können das beobachten. Sie können sich selbst prüfen. Wenn Sie jemanden sehen, wohin fallen die Augen? Das, was nicht bekleidet ist, dorthin fallen die Augen. Dorthin schaut man. Und was ist nicht bekleidet? Das Gesicht. Das Gesicht ist nicht bekleidet. Wir tragen nicht Schleier. Wir dürfen mit aufgedecktem Schleier, mit aufgedecktem Angesicht einhergehen. Und dann kann der andere Mensch, der sieht dann das Erste, was er sieht, ist mein Gesicht, meine Hände. Mit denen spricht man auch manchmal, ja? Oder man arbeitet damit. Das ist nicht bekleidet. Dort schaut man hin. An der Kleidung kann man meinen Charakter feststellen. Ob ich von ordentlichem Charakter bin oder ob ich von lässigem Charakter bin. Wenn ein Mensch so eine Blue Jeans anhat mit lauter Löcher drinnen, dann sagt er damit was aus. Dann sagt er, ich bin lässig und ich bin nicht viel wert. Ich bin so viel wert wie meine löchrigen Jeanshosen. Nun, es gibt natürlich Gelegenheiten, wo man eine Arbeitskleidung trägt und wo man sehr viel arbeiten muss Und dann kann auch die Kleidung kaputt gehen und dann kann sie einmal ein Loch bekommen. Aber diese Kleidung trägt man nicht am Sonntag, wenn man in Versammlung kommt. Die legt man ab und man zieht ganz bewusst eine andere Kleidung an. Also an der Kleidung erkennt man, ob ich von ordentlichem Charakter bin oder lässig. Wenn ich ordentlich gekleidet bin, dann erkennt man, das ist ein ordentlicher Mensch. Und wenn ich nicht ordentlich gekleidet bin, wenn ich lässig gekleidet bin, dann drücke ich damit auch aus, ich bin lässig. Es ist alles nicht so schlimm, ist alles halb so wild, wie man in der Welt sagt. Wohin an der Kleidung erkennt man, wohin ich die Aufmerksamkeit der anderen lenken möchte? Auf mich selber, auf die Kleidung oder auf das, was unter der Kleidung ist? Auf das, was nicht bedeckt ist? Auf ganz gewisse Bereiche des Körpers? Also die Kleider machen Aussagen. Noch etwas, die Kleider machen auch Aussagen, was ich von meinem Schöpfer halte. Ob ich meinen Schöpfer ehre oder nicht. Ich bin ja in seinem Bilde geschaffen und in Psalm 139, Vers 14 lesen wir, Psalm 139, Vers 14, ich danke dir dafür, dass ich auf eine ehrfurchtgebietende Weise ausgezeichnet gemacht wurde. Wunderschöner Ausdruck. Auf eine ehrfurchtgebietende Weise ausgezeichnet gemacht. Ich bin stolz auf meinen Schöpfer, weil er mich gemacht hat. An der Kleidung zeige ich es, dass ich meinem Schöpfer stolz bin. Und ich darf stolz sein auf meinen Schöpfer, denn ihm gebührt wirklich die Ehre. Im Psalm 104 lesen wir am Anfang, Herr, mein Gott, du bist sehr groß, in Hoheit und Pracht hast du dich gekleidet. Selbst der Schöpfer ist gekleidet in Hoheit und Pracht. Sechster Punkt. In der Bibel gibt es Kleidung für bestimmte Anlässe und Beschäftigungen. Da gibt es zum Beispiel Kleidung für Zusammenkünfte des Volkes Gottes, für feierliche Anlässe. Das wird sehr stark betont im Alten Testament. Das heißt, durch die Kleidung zeigt man, wie wichtig der Anlass ist, zu dem ich jetzt gehe. Zu einer Hochzeit zum Beispiel geht man nicht so wie zu einem Fußballspiel. Warum nicht? Weil der Anlass wichtiger ist als ein Fußballspiel. Das ist eine Hochzeit. Und gerade dieses hohe Fest heißt ja hohe Zeit, ja, Hochzeit. Dieses hohe Fest wird die Bedeutung unterstrichen durch die Kleidung, die ich dabei trage. Der Tag des Herrn ist ein hohes Fest. Und wenn ich zusammenkomme mit Geschwistern, am Tag des Herrn, um zur Ehre Gottes zusammen zu sein und ihm zu singen und ihm Ehre zu bringen, dann werde ich mich entsprechend kleiden. Ich kann mich erinnern, als ein Bruder, wir waren in Österreich damals, wissen Sie, ich kam aus der Welt, ich hatte keinen solchen gläubigen Hintergrund und ich musste auch in die Kirche gehen, in die katholische Kirche, aber ich kannte den Herrn nicht. Und ich dachte mir immer, es ist alles so steif und so tot. Und dann kam ich zum Glauben. Ich war 17 Jahre alt damals. Dann kam ich zum Glauben, habe ich festgestellt, herrlich, der Herr Jesus macht frei. Frei von Zwängen. Er nimmt mich so, wie ich bin. Und so haben wir alle Jugendlichen gedacht und haben wir unsere Blue Jeans angezogen und sind in die Versammlung gegangen am Sonntag mit unserem Blue Jeans. Der Herr macht frei. Wunderbar, wir sind nicht mehr an solche strengen Regeln gebunden. Ja, wunderbar, haben wir gedacht, oder? Und dann war eine Hochzeit. Am Samstagabend gingen wir zur Hochzeit. Natürlich, wie man sich zu einer Hochzeit kleidet. Ja? Und am nächsten Sonntag war wieder Versammlung. Wir gingen wieder mit den Blue Jeans. Und dann stand ein Bruder auf und hat gesagt, ist ja interessant. Gestern wart ihr schön gekleidet. Heute kommt ihr mit den Blue Jeans. Also ist euch die Hochzeit mehr wert als der Tag des Herrn und das, was wir jetzt tun? Dann haben wir alle auf den Boden geschaut und uns geschämt. und haben unsere Blue Jeans abgelegt für den nächsten Sonntag. Durch Kleidung zeigt man, wie wichtig ein Anlass ist. Zacharia 3, Vers 3 bis 5. Und Josua war bekleidet mit schmutzigen Kleidern, und er stand vor dem Engel. Und der Engel sagt: Zieh ihm die schmutzigen Kleider aus. Siehe, ich habe deine Ungerechtigkeit von dir weggenommen. Ich kleide dich in Prachtkleider. Äußere Kleider, die schmutzig waren, stellten dar Schmutz der Seele. Äußere Kleider, die prächtig waren, stellten dar Reinigkeit der Seele, Pracht. 2. Mose 28, Vers 2, der Aaron sollte heilige Kleider anziehen, Kleider zur Herrlichkeit und zum Schmuck. Wofür? Weil er in die Gegenwart Gottes tritt. 3. Mose 16, Vers 4, er soll einen heiligen Leibrock aus Leinen anziehen, und Beinkleider aus Leinen sollen auf seinem Fleisch sein, und mit einem Gürtel aus Leinen soll er sich gürten. Offenbarung 6, Vers 11, es wurden jedem weiße Gewänder gegeben. Offenbarung 7, Vers 9, sie standen vor dem Thron Gottes und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen, langen Gewändern und mit Palmen in ihren Händen. In der Offenbarung, im Buch der Offenbarung, tragen der Herr Jesus und die Engel ein bis zu den Füßen reichendes Gewand, ein weißes Gewand. Auch die Heiligen tragen weiße Gewänder. Das sollte etwas lehren über Kleidung. Das ist nicht nur einfach, ja, das ist alles Symbol. Natürlich hat das auch einen Symbolwert, aber dennoch ist die Kleidung wichtig. Es gab auch Arbeitskleidung unter Männern, zum Beispiel bei den Fischern. Wenn die Fischer draußen waren, dann waren keine Frauen mit. Es gab keine Frauen, die Fischerinnen waren. Die Männer waren unter sich. Und was haben sie getan? Sie haben ihre Kleider mitgenommen ins Boot, haben sie dort abgelegt. Man hat gearbeitet. Die Oberkleider waren auch schwierig, mit den Oberkleidern zu arbeiten. Sie waren ja ein bisschen ungemütlich, da kann man sich nicht so gut bewegen. Man hat die Kleider abgelegt im Boot, und wenn man wieder ans Ufer kam, bevor man das Ufer erreichte, hat man sich die Kleider wieder angezogen. Man wollte ja nicht am Ufer von irgendeiner Frau gesehen werden mit dürftiger Kleidung, mit Arbeits-, vielleicht sogar noch halb entblößtem Oberkörper. Niemals hätte sich ein Jude so sehr verachtet, um sich mit entblößtem Oberkörper von einer Frau sehen zu lassen. In Johannes 21, Vers 7 lesen wir, dass die Jünger fischen waren, und dann sehen sie am Ufer einen Mann. Und dann sagt Johannes: Es ist der Herr. Johannes sagt es zu Petrus: Es ist der Herr. Und als Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er also das Oberkleid um, denn er war ohne Oberkleid, und er warf sich in den See und schwamm zum Herrn Jesus. Warum? Ich hätte gerade umgekehrt gemacht, oder? Jetzt muss man ins Wasser, also die Kleider ab und ins Wasser. Nein, umgekehrt, die Kleider anziehen und dann ins Wasser. Warum? Weil er, wenn er dann herauskommt, am Strand, am Ufer, dann möchte er bekleidet sein. Der will sich doch nicht dem Herrn unbekleidet zeigen. Man merkt, hier war ein gesundes Verständnis von Bekleidung. Heute hat man das verloren in unserer Gesellschaft, und es ist gut, dass wir Christen uns neu besinnen. Was sagt eigentlich die Bibel? Es gibt Arbeitskleidung, es gibt Zivilkleidung, es gibt Kleidung für Feierlichkeiten in der Gegenwart Gottes. Siebter Punkt. In der Bibel gibt es spezifisch männliche Kleidung und spezifisch weibliche Kleidung. In 5. Mose 22, Vers 5 zum Beispiel kann man lesen, 5. Mose 22, Vers 5, heißt es, es soll nicht Mannszeug oder Männertracht auf einer Frau sein und nicht soll ein Mann das Gewandtuch einer Frau anziehen. Denn jeder, der dieses tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel. Also diese Stelle zeigt deutlich, dass es ein Gewand von einer Frau gibt und ein Gewand von einem Mann gibt. Übrigens, das Wort Mannszeug heißt im Hebräischen Zeug, Tracht, Klamotten, Kleidung, kann aber auch eine Ausrüstung bedeuten. Also Männerausrüstung, Männerkleidung, Mannszeug, Männertracht, Männerklamotten, das sollte nicht auf einer Frau sein. Und umgekehrt, ein Mann soll nicht das Gewand einer Frau anziehen. Es waren spezielle Gewänder, die waren ganz verschieden von Männern und Frauen. Ein Gewandtuch einer Frau war völlig anders als das Gewandtuch eines Mannes. Wenn jetzt ein Mann das Gewandtuch einer Frau anzieht und sich so umwickelt, dann ist das dem Herrn ein Gräuel gewesen. Männer tragen nicht Frauenkleidung und Frauen tragen nicht Männerkleidung. Heute, vor nicht allzu langer Zeit, gab es ein Gespräch mit einer Christin, die das eigentlich sehr ernst nimmt mit dem Glauben. Und sie sagte, und es gab das Thema Gespräch, man kam aber auf das Thema Kleidung zu sprechen, und sie sagte, ja, wenn ich einkaufen gehe und mir eine Hose kaufe, dann gehe ich immer in die Männerabteilung. Denn in der Männerabteilung, diese Hosen, die sitzen mir besser. Aber es merkt ja ohnehin niemand, ob das eine Männerhose oder eine Frauenhose ist. Es gibt nämlich gar keine Männerhosen und Frauenhosen. Es gibt einfach Hosen. Ja. Und wenn man fest ist, dann braucht man eine größere Hose. Und wenn man schmal ist, braucht man eine schmälere Hose. Aber da ist nicht der Unterschied Männer- oder Frauenhosen, sondern es ist einfach größere oder kleinere Hosen. Ja. Und ob der Reißverschluss links oder rechts geht, das sieht ja auch niemand. Ja. Gemeinde Jesu hat sich jahrhundertelang daran gehalten, dass es Männerkleidung gibt und Frauenkleidung. Das war auch jahrhundertelang klar, dass zum Beispiel Hosen nicht Frauenkleidung sind. Heute ist das nicht mehr klar, überhaupt nicht mehr klar, weil die Emanzipationsbewegung und die Frauenrechtler und die Homosexuellen diesen Unterschied abgeschafft haben. Es gibt keine Männerkleidung mehr und keine Frauenkleidung mehr in der Welt. In der Welt gilt eines, es ist alles gleich. Das kommt aus dem Sozialismus. Sie kennen Sozialismus. Heute ist ein Sozialismus der Werte. Es ist alles gleich. Gültig. Und ein Bruder hat gesagt, wenn alles gleich gültig ist, dann wird mit der Zeit alles gleichgültig. Das ist so. Dann wird mit der Zeit alles gleichgültig. Sozialistisches, neomarxistisches Denken. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Beziehungsweise Schwesterlichkeit, würden Sie heute sagen. Brüder oder Schwesterlichkeit, das ist ja heute einerlei. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das war der Spruch, der Wahlspruch zur Französischen Revolution und bei der Russischen Revolution. Sozialismus. Ich habe ein Buch gelesen von einer Frau, geschrieben, Gabriele Kubi, die globale sexuelle Revolution. Es ist erschreckend, was in diesem Buch geschrieben steht. Die globale sexuelle Revolution. Was heute geschieht auf dem Gebiet. Die Frau hat das aufgedeckt in dem Buch. Die hat gezeigt, was in der Welt heute vor sich geht und was für Ziele die haben. Es ist haarsträubend. Wenn Sie Lehrer sind in einer Schule, sollten Sie das Buch lesen. Gabriele Kubi, die globale sexuelle Revolution. Sie ist eine Katholikin. Heißt nicht, dass die Katholiken in allem Recht haben, aber in diesem Punkt hat sie sehr, sehr recht. Sie denkt sehr biblisch. Sie denkt sehr bibelnah. Das spezifisch Männliche und Weibliche wird neben der Kleidung übrigens auch durch Haartracht und Kopfbedeckung beim Beten und Weissagen zum Ausdruck gebracht. So lehrt es die Heilige Schrift in 1. Korinther 11, kann man nachlesen, 1. Korinther 11. Zum Beispiel heißt es dort in Vers 14, dass die Natur lehrt, dass wenn ein Mann langes Haar trägt, es eine Unehre für ihn ist. Vielleicht sagen Sie, aber Absalom hat ja auch langes Haar getragen. Ja, Absalom hat langes Haar getragen. Aber ich würde mir einen rebellischen Königssohn, der so Böses getan hat, nicht gerade als Vorbild nehmen. Denn dass der kein Vorbild war, ist offensichtlich. Er starb ja auch daran, dass er langes Haar hatte. Er hing dann mit den Haaren an den Bäumen. Und die Nazireer, das heißt die Menschen im Alten Testament, die ein Gelübde auf sich nahmen, die haben bewusst die Schande auf sich genommen, langes Haar zu tragen. Für einen Mann war es eine Schande, das Haar lang wachsen zu lassen. In Hesekiel 44 können Sie lesen, dass ein Priester im Alten Testament weder das Haar kahl scheren soll, noch das Haar lang tragen soll, sondern es soll geschnitten sein. Nicht kahl und nicht so und nicht Frauenhaar. Wenn die Haare ausgehen, weil man älter wird, dann darf man getrost sein, das ist ja nicht kahl geschoren, das ist ausgefallen. Offenbarung 9, Vers 8. Sie hatten Haar wie Frauenhaar. Sie hatten Haar wie Frauenhaar. Die Bibel unterscheidet Männerhaar und Frauenhaar. In der heutigen sozialistischen Welt gibt es kein Männerhaar mehr und kein Frauenhaar mehr. In der Schweiz, ich weiß nicht, wie, es ist ja in Deutschland auch schon so, aber in der Schweiz ist es mir aufgefallen. Die Frauen haben ganz, ganz kurzes Haar. Die moderne Schweizerin trägt ganz kurzes Haar, möglichst kürzer als der Mann. Wo ist hier das Frauenhaar? Es gibt kein Frauenhaar mehr. Ja? Aber in Offenbarung ist eindeutig unterschieden, Offenbarung 9, Vers 8, Frauenhaar von Männerhaar. Frauenhaar ist langes Haar. 1. Korinther 11, Vers 15, wenn eine Frau langes Haar trägt, ist es eine Herrlichkeit für sie. Und wenn das so steht, dass es eine Herrlichkeit und Ehre für sie ist, ist es auch ein Gebot, dass sie nicht schändlich herumgehen soll und sich die Haare kurz schneiden soll. Das wäre eine Schande. Und Gott will nicht, dass Christen eine Schande an den Tag legen. Wir wollen an dieser Stelle eine kurze Pause machen. Und ich möchte jetzt eine kurze Geschichte geben, einen geschichtlichen Abriss über Kleidung. Das hilft uns ein bisschen, etwas zu sehen, wie hat sich das Ganze entwickelt in der Welt. Die Skythen und die Chinesen und die Mongolen etwa 1000 vor Christus begannen Hosen zu tragen, die Männer. Früher trug man keine Hosen, außer unter den Kleidern, wie die hohen Priester oder sonst die Priester. Aber hier in der Geschichte der Völker merkt man bei den Reitervölkern, die Reitervölker begannen Hosen zu tragen. Im Jahre 750 vor Christus übernahmen die Germanen von den anderen Völkern die Hosen, die Männer natürlich, und vielleicht auch von den Kelten. Und die Römer, die eine zivilisierte Kultur waren, die Römer waren ja das Römische Reich in der damaligen Zeit, 4., 5., 6. Jahrhundert, überhaupt die ersten Jahrhunderte, war ein zivilisiertes Reich. In einem zivilisierten Reich wie bei den Römern war es verboten, Hosen zu tragen für Männer. Die barbarische Hose galt in Rom sogar noch Ende des 4. Jahrhunderts als derart anstößig, dass eine kaiserliche Verfügung das Hosentragen unter Strafe stellte. Im 14. Jahrhundert, dann in so Mittelalter, wurde dann das Obergewand, man hatte ein langes Gewand, die Männer hatten ein langes Gewand, und dieses Obergewand wurde dann ein bisschen kürzer, so Art wie wir heute das Sakko haben oder einen Frack. In der Mitte des 15. Jahrhunderts und 14. und 15. Jahrhundert kamen die Strümpfe auf, Vielleicht kennen Sie Bilder davon, von irgendwelchen Minnesängern mit Strümpfen, Strumpfhosen. Alles bei Männern natürlich. In Deutschland trugen dann die Bürger in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die sogenannte Pluderhose, auch natürlich nur die Männer. Dann hat sich das eigentlich durchgesetzt, dass Männer Hosen trugen. Und es galt als typisch männlich, eine Hose zu tragen. Wie war das bei den Frauen? In der Antike findet man bei den Kelten und Germanen manchmal an gewissen Stellen Darstellungen von Frauen in Hosen. Also heidnische Frauen in Hosen, aber sehr selten. Später war das Tragen von Hosen für europäische und amerikanische Frauen jahrhundertelang verboten. Erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es Beinkleider unter dem Gewand, also unter dem Rock Beinkleider. Die Frauenhosenbewegung selber ging Hand in Hand mit der Emanzipationsbewegung. Die amerikanische Frauenrechtlerin Amelia Bloomer war eine der ersten Frauen, die sich für eine Reformkleidung einsetzte und knöchellange, weite Hosen für Frauen entwarf. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts. Für das Radfahren kamen Hosenröcke auf, sogenannte Pluderhosen. Das war Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts eine ganz große Neuigkeit, ein Bruch eines Tabus. Allein schon die Tatsache, dass Frauen überhaupt auf ein Fahrrad steigen, empörte viele Kreise in Deutschland. Weil die heikle Frage war, die Frage, was denn die Frau für eine Kleidung anzieht, wenn sie auf das Fahrrad steigt. Vor dem Jahr 1900 kam es vor, dass in Gaststätten und Hotels Frauen in Hosen den Zutritt verweigerte und das Tragen von Hosenröcke ohne mitgeführtes Fahrrad wurde als Verstoß gegen die öffentliche Ordnung streng bestraft. Frauenhosen für sportliche Aktivitäten, wie zum Beispiel Skifahren, machten dann den Anfang und vor allem in der Kriegszeit, als die Frauen dann arbeiten gehen mussten, kamen die Overalls und die Pumphosen an, als weibliche Arbeitskleidung in dem Ersten Weltkrieg und dann später, als der Krieg aus war, kam das wieder weg, haben die Frauen wieder ganz normal sich bekleidet und im Zweiten Weltkrieg noch einmal, als die Frauen wieder arbeiten mussten, kamen diese Overalls, also diese Kleidung an, die Overall-Kleidung, sodass das wurde geduldet in diesen Notzeiten. In Berlin kam es zu Menschenaufläufen und Verkehrsstaus, als einmal eine Dame in einem Hosenkleid auftauchte. Ein Kulturhistoriker stellt im Jahr 1911 fest, dass noch nie eine neue Kleidermode solches Aufsehen erregte, dass Frauen in Hosen erschienen. Man verfolgt Frauen, die es wagen, ihren Rock ganz tief oberhalb der Füße in zwei Teile auslaufen zu lassen, sodass man diese Neuheit kaum bemerken und als Hose bezeichnen kann, mit spöttischen Gejohle auf den Straßen, sodass sich die unglücklichen Trägerinnen dieser Hosen sofort in die Häuser flüchten mussten. Deshalb kam das dann bald wieder ab, diese neue Sitte. In den 30er Jahren war es Marlene Dietrich, eine weltliche Frau, eine Künstlerin, die eine Hose trug. Im Zweiten Weltkrieg waren es wieder nur die arbeitenden Frauen, die Hosen akzeptierten, waren sie nur bei arbeitenden Frauen akzeptiert. Der Rockzwang war nach dem Jahre 1945 nicht vorbei. Das heißt, nach dem Jahr 1945, als der Krieg zu Ende war, gab es wieder den Zwang für Rock. Man musste Röcke tragen. Ende der 60er Jahre wurden Frauenhosen gesellschaftlich akzeptiert und der Hosenanzug für Damen kam in Mode. Als anständig galt diese Kleidung jedoch nicht. Es war eine unanständige Kleidung in den 60er Jahren. So wurde der Sängerin Esther Ofarim 1966 der Zutritt zum Atlantic Hotel im Hosenanzug verwehrt. Die durfte nicht ins Hotel, nicht in dieser Kleidung. Die Frau des englischen Fliegerstars Townsend wurde im Jahr 1969 der Zutritt zur Filmpremiere Die Luftschlacht um England verweigert, weil sie Hosen trug. Sie durfte nicht zu dem Film kommen, also nicht ins Kino, das dort aufkam, 1969, durfte nicht das Kino betreten, weil sie in Hosen kam. Der Empfangschef hielt sie an und sagte, Frauen in Hosen ist der Eintritt verboten. Gehen Sie bitte und ziehen Sie sich weibliche Kleidung an. Im internationalen Luxushotels galt das Hosenverbot für Frauen noch im Jahr 1970. Der damalige CSU-Bundestagsvizepräsident Richard Jäger drohte im Jahre 1970, er werde jede Abgeordnete, die es wagen sollte, in Hosen zur Plenarsitzung zu erscheinen, aus dem Saal weisen. Und in Indonesien im Jahre 2010 ist es gesetzlich verboten, Hosen zu tragen, weil es sich um eine unzüchtige Kleidung handelt. Man sieht hier, in der Geschichte hat sich also einiges gewandelt, aber die Geschichte ist noch gar nicht so alt, seit sich das gewandelt hat. Das Problematische ist, wenn Hosen von Frauen getragen werden, dass dadurch nicht mehr eine Verhüllung geschieht. Das ist bei Frauen natürlich kritischer als bei Männern. Bei Männern hat sich schon im Mittelalter, wie gesagt, die Hose als Normalkleidung durchgesetzt, aber man trug wenigstens ein gewisses Sakko, das über das Gesäß ging, darüber. Aber bei Frauen ist es in besonderem Maße kritisch geworden. Wenn Frauen Hosen tragen, ist es nicht eine Verhüllung ihrer spezifisch geschlechtlichen Körperteile. Gott wollte aber Verhüllung. Und das Interessante ist, dass nicht nur die Hose kam, es kam sofort nach der Hose die enge Hose. Das heißt, die Hose wurde sofort eng, und zwar hauteng, sodass die Frau, die eine Hose trug, nicht mehr als bekleidet erschien, sondern unbekleidet. Weil die Kleidung war ja im Sinne einer Verhüllung gedacht, aber bei der engen Hose gibt es keine Verhüllung mehr. Man sieht die sämtlichen Formen, und das ist das Unzüchtige in ganz besonderem Maße. Und hier ist also eine ganz schnelle Entwicklung zu erwarten. Sobald Frauen Hosen anziehen, ziehen sie sich auch enge Hosen an. Und es ist, ich habe hier drei Punkte aufgeschrieben. Erstens, wenn Frauen Hosen tragen, ist es nicht eine Verhüllung ihrer spezifisch geschlechtlichen Körperteile. Zweitens, wenn Frauen Hosen tragen, ist das emanzipatorisch, denn die Hose ist ein Zeichen der Emanzipationsbewegung, auch in der heutigen Welt. Und jede Frau, die man fragt, sobald sie eine Hose anzieht, fühlt sie sich anders, als wenn sie einen Rock anhat. Sie bekommt mit der Zeit ein anderes Selbstverständnis von sich selber. Das heißt, die Kleidung, die wir anziehen, hat auch wieder Rückwirkung auf uns selber, auf unsere innere Einstellung. Übrigens hat es auch macht es einen Unterschied, ob ich in einer Sportskleidung in die Tankstelle gehe oder ob ich im Anzug zur Kasse dort gehe. Die Leute behandeln mich anders, wenn ich mit Anzug und mit Krawatte dorthin gehe, als wenn ich in einer ganz lockeren Kleidung gehe. Kleider machen Leute. Das gilt auch hier. Drittens, wenn Frauen Hosen tragen, ist das ein Blickfang für männliche Augen. In dem Buch Privatsache Kleidung hat der Autor David Cloud beschrieben, wie eine Frau ein Referat hielt vor Frauen. Und sie hatte ein Bild an die Wand geworfen, und dann hat sie die Frauen gefragt, was haben sie zuerst gesehen. Das Bild war von einer Frau, ganz normal gekleidet. Dann hat sie ein zweites Bild an die Wand geworfen, das Bild von einer Frau in engen Jeanshosen, wie man heute normal sich kleidet in der Welt. Und hat wieder gefragt, was haben sie zuerst gesehen? Und was war die Antwort? Die Frauen haben gesagt, Als wir die Frau im normalen Kleid gesehen haben, war das Erste, was wir gesehen haben, das Gesicht. Als wir die Frau mit der Jeanshose gesehen haben, war das Erste, was wir gesehen haben, unter der Gürtellinie. Und erst im zweiten Blick haben wir das Gesicht gesehen. Frauen waren das. Frauen. Und Männer? Bei Männern ist es noch viel stärker. Eine Frau hat, was ich jetzt erzählt habe, hat mir eine Frau nicht geglaubt. Und sie hat gesagt, nein, das kann nicht sein, das stimmt nicht. Ja. Und dann ging sie und hat gedacht, den Test mache ich jetzt selber. Und dann ging sie auf der Straße, schaute sich die Leute an, so um 10 Meter Entfernung, oder ja, wenn sie Leute sah, schaute sie an, und sie hat sich selber ertappt. Bei den Frauen, die Hosen anhatten, hat sie zuerst unter der Gürtellinie geschaut, bevor sie das Gesicht gesehen hat. Als sie das merkte, war sie zutiefst bewegt und hat ihre Kleidermode total geändert, ab dem Tag. Wenn das heute bei jemandem nicht mehr so ist, dann sollte er sich fragen, inwieweit er sich bereits diesem modernen Kulturdiktat gebeugt hat und er sich schon daran gewöhnt hat und gar nicht mehr hier ein Signal vorhanden ist. Das ist auch kein gutes Zeichen. Das war jetzt so ein Exkurs ein bisschen über dieses Thema Hose. Ich komme jetzt wieder zurück und möchte hier abrunden. Wie sollten wir uns also kleiden? Ich habe hier 6 Punkte, die ich Ihnen weitergeben möchte. Wie sollten wir uns also kleiden? Erstens, in Ordnungsfragen, dazu gehören auch die Kleiderordnung, in Ordnungsfragen sollen die Männer mit gutem Beispiel vorangehen. Die Männer sind die Vorbilder für die Frauen. Das heißt, die Männer sollen auf ihre Kleidung achten, auf die eigene Kleidung. Und sie sollen auch auf ihr Aussehen achten. Sie sollen sich bewusst die Frage stellen, ist das ordentlich, wie ich erscheine? Besonders, wenn man in die Versammlung kommt, besonders, wenn man in die Gesellschaft kommt. Wie bin ich gekleidet? Auch die Haartracht. Die Männer sind das Vorbild für die Frauen. Frauen möchten geführt werden von Männern. Und Männer müssen eine Überzeugung haben. Manchmal hört man so Themen über Kleidung und dann meint man, die Predigt sei nur für die Frauen. Nein, das ist für die Männer in erster Linie. Weil die Männer müssen eine Überzeugung haben. Und wenn die Männer Überzeugung haben, dann werden die Frauen ihnen folgen. Wenn die Männer keine Überzeugung haben, dann werden die Männer den Frauen folgen. Zweitens, es ziemt sich, in Gottes Gegenwart schön und gepflegt und anständig zu erscheinen, soweit es möglich ist. Mir hat ein Zigeuner mal gesagt in Rumänien, hat er mir seine Blue Jeans gezeigt, hat er gesagt, schau meine Hose, meine schönste Hose, die ich habe, die ziehe ich am Sonntag an. Das war das Beste, was er hatte. Der hatte keine Bügelfaltehose und kein Sakko. Aber er hat das Beste angezogen, was er hatte. Das zeigt, er ehrt das Zusammenkommen der Heiligen am Sonntag. 1. Timotheus 2, Vers 9 und 10. 1. Timotheus 2, Vers 9. Ebenso auch, dass die Frauen sich in schicklichem Gewande schmücken, verbunden mit Zurückhaltung und einem gesunden Sinn, nicht in Flechtwerk und Gold oder Perlen oder kostspielige Kleidung, sondern was Frauen ziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Hier ist die Rede davon, dass Paulus will, dass Frauen sich schmücken, sich selbst in schicklichem Verhalten oder äußerlichem und innerlichem schmücken, mit sittlichem Verhalten schmücken. Frauen sollen sich schmücken und auch zeigt sich das in der Äußerlichkeit. Nicht nur das Innere, sondern auch das Äußere soll gepflegt sein und ordentlich. Drittens, es ziemt sich, sich so zu kleiden, dass man den anderen auch vom Äußerlichen her kein Anstoß ist. Kein Anstoß, unanstößig. 1. Korinther 10, Vers 32, werdet unanstößig, sowohl für Juden als auch für Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes. Werdet unanstößig. Alles, was man tut, soll man zur Ehre Gottes tun. Auch das, wie man sich kleidet. Das gilt für Männer und gilt für Frauen. Römer 14, Vers 21. Es ist gut, kein Fleisch zu essen und keinen Wein zu trinken oder sonst etwas zu tun, woran sich dein Bruder stößt oder ärgert oder schwach wird. Allein daher schon müsste man Rücksicht nehmen auf die anderen. Eine Schwester sagt mir, ja, das ist ja euer Problem. Wenn dich meine Kleidung stört, dann ist das dein Problem. Nein, das ist Lieblosigkeit. Und das ist unchristlich, dieses Verhalten. Man will dem anderen keinen Anstoß geben und keinen Anlass zu sündigen. Die Männer haben ohnehin schon genug, ihre Augen zu bewahren, wenn sie in der Welt sind und durch die Straßen gehen. Und dann sollte wenigstens, wenn man mit Christen zusammentrifft, das auch noch nicht ein Problem werden. Das gebietet die Liebe. Also die Aufmerksamkeit muss auf das Richtige gelenkt werden, auf das Angesicht, nicht auf die Figur. Viertens, es geziemt sich, geschlechtsspezifische Teile zu verhüllen. Also noch einmal, Kleidung ist gedacht zur Verhüllung. Wissen Sie, was eine Verhüllung ist? Also wenn ein Auto, da gibt es ja so manchmal solche, es wird ein Auto ausgestellt und dann ist das Auto zuerst verhüllt. Verhüllt heißt, da ist eine Decke drüber und man sieht nicht, was für ein Auto darunter ist. Und wenn dann die Hülle weggenommen wird, dann sieht man, es ist dieses Auto. Ja? Und Verhüllung heißt also, dass die Form des Körpers verhüllt ist. Verhüllung heißt nicht ein Taucheranzug. Das ist keine Verhüllung. Das ist unbekleidet. Taucheranzug heißt unbekleidet. Und genauso eine Kleidung, die eng anliegt, ist unbekleidet, gilt so viel wie unbekleidet. Es ist nicht verhüllt. Fünftens, es ziemt sich betont männlich oder betont fraulich zu kleiden. Gerade in unserer Zeit heute, wo die Homosexualität und die Bisexualität und alle möglichen Sünden so propagiert werden, gerade in unserer heutigen Zeit, möchte ich als Christ mich betont zu meinem Geschlecht stellen und das auch offenbaren, was ich bin. Übrigens, die Verhüllung gilt für Männer wie für Frauen. Es gibt Männerhosen, die sind völlig unanständig. Und ich habe mir mal, als ich mich einmal damit befasst habe, und da habe ich die Männer beobachtet und die Hosen, die getragen werden, erst dann fiel es mir auf, was eigentlich hier geschieht. Das sind homosexuelle Leute, die diese Hosen entworfen haben. Und sie haben das mit einem Ziel entworfen. Wir dürfen nicht vergessen, die meisten Modedesigner sind Homosexuelle oder Frauenrechtler oder Emanzen. Aber sicher nicht bibelgläubige Christen. Also beachten Sie darauf, wenn Sie einkaufen gehen, seien Sie sich bewusst, diese Kleidung ist zum Großteil von solchen Menschen entworfen. Und ich muss als Mann auch mir überlegen, welche Art Hose ich anziehe und trage. Es gilt also genauso für Männer wie für Frauen. Es geziemt sich, sich betont männlich oder betont fraulich zu kleiden, sodass man schon von Ferne als Mann oder Frau erkannt wird. Kinder sollen von klein auf an frauliche Kleidung, die Mädchen, junge Männer und Buben an männliche Kleidung gewöhnt werden. Die Gründerin der Fluggesellschaft Intersky erzählte aus ihrem Werdegang als Frau in dieser Männerdomäne, was ihre Strategie war. Es war eine Frau, die sehr fähig war, hat eine Fluggesellschaft gegründet namens Intersky. Und sie wusste, in so hohen Positionen, da sind nur Männer. Und sie wollte sich bewusst fraulich geben. Und hören Sie, was sie sagt. Ich wollte nicht emanzipiert wirken, sondern betont fraulich sein. Und ich trage seit damals Kleider statt Hosenanzügen. Eine weltliche Frau, die nicht gläubig ist, einfach, sie wollte nicht männlich sein. Deshalb zieht sie Kleider an. Röcke. Gott will sichtbare Unterschiede haben. Und bitte machen wir nicht mit einer Entwicklung, die in der Gesellschaft so rasant vor sich geht. Dieses Thema ist so aktuell. Und ich habe in Gemeinde, das ist nicht mein Lieblingsthema übrigens. Dass ich es gerade hier bei Ihnen erzähle, das hat damit zu tun, dass ich mal in Bielefeld darüber gesprochen habe und jemand hat gemeint, das wäre gut, vielleicht auch in einer anderen Gemeinde mal darüber zu sprechen. Aber das ist nicht mein Lieblingsthema. Aber wenn ich irgendwo bin, dann gibt es Empörung und Empörung und Empörung über solche Aussagen. Nur weil man das darlegt, was eigentlich die Bibel jahrhundertelang, was Christen jahrhundertelang getan haben und was die Bibel seit jeher lehrt. Jeder Christ muss lernen, empfindsam zu werden. Und man muss auch lernen, eine falsche Gesetzlichkeit abzulegen. Es hilft überhaupt nichts, einfach eine Regel aufzustellen, so und du darfst dich nicht anders kleiden, fertig. Da wird man nichts erreichen, vor allem bei den jungen Leuten nicht. Man muss den jungen Leuten erklären, was in der Welt eigentlich geschieht. Die kleinen Kinder und die heranwachsenden Kinder, die müssen einfach gehorchen, das ist klar, und die werden daran gewöhnt von klein auf. Aber der Jugendliche, der jetzt reifer und reifer wird, der muss wissen, warum er das tut, was er tut. Dann gibt es Leute, die kleiden sich so in Röcken, aber so enge Röcke, dass die ganze Körperfigur trotzdem betont wird. Aber Hauptsache, ich habe einen Rock an. Ja? Darum geht es doch gar nicht. Wer so denkt, hat überhaupt nicht verstanden, was das Thema ist in der Bibel. Es geht um Verhüllung. Und ein Rock soll doch nicht so sein, dass ich nicht kaum ein paar Schritte machen kann. Das muss irgendwie weit sein, dass man gehen kann. Wir dürfen nicht eine falsche Heuchelei und eine Heuchelei und eine falsche Gesetzlichkeit fördern, losgelöst von der Liebesbeziehung zum Herrn. Wenn ich mich kleide, dann tue ich das aus Liebesbeziehung zum Herrn. Und ich weiß, warum ich keine engen Jeanshosen trage. Ich weiß es. Nicht, weil ich gesetzlich bin, sondern weil ich den Herrn liebe. Im positiven Sinne bin ich gesetzlich. Ja? Ich halte mich an Christus, aber aus Liebe. Das hat gar nichts zu tun mit einer falschen Gesetzlichkeit. Das wird uns immer wieder vorgeworfen. Ihr seid gesetzlich. Dann sage ich, ob ich gesetzlich bin oder nicht, das kannst du gar nicht wissen. Denn ob ich gesetzlich bin, ist eine Sache der Haltung und du kannst nicht in mein Herz hineinschauen, warum ich das tue. Wenn ich das aus Liebe zum Herrn Jesus tue, dann bin ich nicht gesetzlich. Woher willst du also wissen, dass ich gesetzlich bin? Das geht gar nicht. Sechster Punkt. Es ziemt sich, sich keusch zu kleiden, nicht auffällig, nicht attraktiv, attraktiv heißt anziehend. Attraktiv, die Männer anziehen. Blickfangend. Nicht so, sondern zur Ehre Gottes, wie es der Heiligkeit Gottes entspricht, in Anstand und in Ordnung. Und ich soll mir immer wieder bewusst machen, wem gehört eigentlich mein Leib? Wem gehört mein Leib? Ihr seid um einen teuren Preis erkauft worden. Wisset ihr nicht, dass ihr euch nicht selbst gehört? Wenn ich mir nicht selbst gehöre, dieser kostbare Leib, den der Herr geschaffen hat, in dem mein Geist wohnt und dem der Heilige Geist wohnt, dann will ich doch, dass dieser Leib in einer würdevollen Weise gepflegt wird und auch bekleidet wird, so wie es Gott wohlgefällig ist. Wie schön, wenn jemand das erkannt hat. Und vor allem eine Frau soll sich hier immer wieder die Frage stellen, wie helfe ich denen, die mich sehen, innerlich rein zu bleiben? Ist meine Kleidung würdig, ehrbar, sauber, ordentlich und keusch? Wenn ja, dann wunderbar. Also die schlicht, bescheiden, schamhaft, sittsam, züchtig, unauffällig, das sind die Begriffe, die die Bibel uns lehrt, wie wir uns geben sollen, wie wir erscheinen sollen. Dazu gehört auch, dass wir den Kindern erklären, die kleinen Mädchen müssen wissen, ein Mädchen bückt sich anders als ein Junge. Wie bückt sich ein Mädchen, wenn es was vom Boden aufhebt? Das geht in die Knie und hebt das auf den Boden auf. Ist übrigens auch gesünder. Man geht in die Knie und hebt es auf. Warum? Das hat Gründe, das gehört zur Weiblichkeit. Wie sitzen Mädchen und wie sitzen Jungen? Mädchen sitzen nicht so, dass die Beine gespreizt sind nach vorne. Das erklärt man dem jungen Kind, tu deine Beine zusammen, aber heute wissen die das nicht mehr. Ja? Das lernen die Kinder jetzt, das müssen wir ihnen wieder neu beibringen und dann lernen sie das. Enge Kleidung ist sowieso ungesund und ungeziemend und oft unkeusch. Fragen Sie das Gewissen. Das Gewissen meldet es Ihnen. Wenn Sie die Bibel lesen, wird das Gewissen gut melden. Möge der Herr uns segnen, dass wir ihm bereiten, Ehre bereiten, auch in dem Äußeren. Vor allem in dem Inneren, aber auch in dem Äußeren. Sodass Gottes Name geehrt wird und auch ein Zeugnis in dieser Welt gestellt wird, wo wir hineingestellt sind und den Menschen zeigen können, wir sind anders, weil wir für die Ewigkeit leben. Amen. Wir wollen jetzt zum Gebet uns erheben.